Kapitel 6, da sind wir inzwischen angekommen und wir sind immer noch in dem großen Komplex der Lehre der Heiligen Schrift. Man könnte denken, wann nimmt das ein Ende, sich so viel über die Bibel zu unterhalten und noch eine Facette der Bibel und noch eine Facette der Bibel. Hat man nicht irgendwann mal alles abgegrast und ist das überhaupt notwendig? Wir haben heute das Thema die Klarheit der Heiligen Schrift. So wird das in der Theologie bezeichnet und Wayne Grudem nimmt dieses Thema auf in Kapitel 6. Und wenn du christliche Dogmatiken dir anschaust, also so wie die, die wir durchstudieren, dann wirst du manchmal feststellen, dass es keine Abhandlung gibt zu diesem Thema, der Klarheit der Heiligen Schrift. Die Basics und die Standards sind vielmehr die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, die Autorität der Heiligen Schrift, also Dinge, die wir uns schon erarbeitet haben. Aber die Klarheit der Heiligen Schrift ist etwas, was manchmal, ich sag mal, übergangen wird. Nicht, weil vielleicht der Autor jetzt nicht daran glaubte, aber es vielleicht manchmal nicht so als super wesentlich und elementar betrachtet wird, dass man es unbedingt bringen muss. Weil irgendwie brauchst du ja eine Auswahl an Themen. Auch Wayne Grudem musste eine Auswahl an Themen treffen. Er hat nicht jedes Thema, was man schreiben kann, in seine Dogmatik hineingelegt, sondern musste da auch entscheiden, priorisieren. Aber ich bin froh, dass er diese Thematik mit drin hat und dass wir uns auch mit dieser Thematik beschäftigen, die Klarheit der Heiligen Schrift. Was vielleicht, wenn wir heute einige Facetten uns anschauen werden, für alle klar ist und vielleicht auch nicht so der Rede wert, denke ich, dass am Ende diese Einheit schon stehen wird, wenn wir darin nicht geschult sind, darüber nachzudenken, ob die Bibel klar ist und verständlich für uns oder auch nicht, dass das einen starken Effekt hat auf unsere ganz persönliche Jüngerschaft, auf unsere ganz persönliche Gottesbeziehung und auch wie wir im Miteinander, in Gemeinde auch leben. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was man einfach so unter den Tisch fallen lassen kann, sondern dieses Lehrstück, die Klarheit der Heiligen Schrift, hat sehr viel mit deiner persönlichen Nachfolge zu tun. Und auch die Reformation damals hat an diesem Thema sehr stark festgehalten und das Thema richtig dolle gedrückt, dass die Schrift klar ist und nicht eben irgendwie verdunkelt und wir nur durch Experten Zugang bekommen zu der Bibel. Aber Schritt für Schritt. Ich möchte gerne mit euch in das einsteigen, was Wayne Grudem dargelegt hat und möchte aber anders anfangen. Interessant ist, dass Grudem immer mit der Definition beginnt, aber in diesem Kapitel, für die, die es sich selber angeeignet haben, dort ist es erst später im Verlauf des Kapitels gekommen, dass Grudem gesagt hat, so jetzt lass uns mal definieren, was verstehen wir denn eigentlich als Christen, wenn wir von der Klarheit der Heiligen Schrift sprechen. Deswegen möchte ich gerne mit Punkt C heute beginnen, die Definition der Klarheit der Schrift. Dort schreibt er auf Seite 118, die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in einer solchen Weise geschrieben ist, dass ihre Lehren von allen verstanden werden können, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Noch einmal, die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in einer solchen Weise geschrieben ist, dass ihre Lehren von allen verstanden werden können, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Also wir merken, dass wenn wir diese Definition ganz zu Anfang hören, dann löst sie auch irgendwie Widerstände in uns aus. Dass wir sagen, ja Moment mal, ja, das Evangelium, okay, ich muss nicht studiert sein, um das Evangelium zu verstehen, aber war es das dann auch? Sagt die Bibel, sei froh, wenn du das Evangelium verstanden hast, darüber hinaus solltest du dir keine Hoffnung machen, außer dass du einen gewissen Bildungsgrad hast oder eine gewisse Reife. Das ist schon ein sehr komplexes Thema und ich glaube auch deswegen sehr umstritten. Oder auch umkämpft dieses Thema, weil unsere Erfahrungswelt irgendwie gegen diesen Grundsatz streitet. Dass wir eben häufig merken, wir verstehen es eben nicht, was wir gelesen haben. Wir verstehen es nicht einfach auf Anhieb, einmal gelesen, rums, und auf einmal ist das Neue Testament, Alte und Neue Testament komplett in mir und ich habe keine Fragen mehr. So, das ist etwas, was wir, denke ich, sehr schnell verbinden können mit dem Stichwort der Klarheit der Heiligen Schrift, dass uns doch irgendwie viele Dinge doch sehr unklar scheinen, wenn wir in der Bibel lesen. Wir werden uns, ich glaube, dass diese Definition tatsächlich Wahrheit spricht, und ich werde es auch versuchen darzulegen, warum, anhand der Argumente, die Grudem auch in seiner Dogmatik präsentiert. Vorweg schickt Grudem einen Hinweis, dass auch wenn diese Lehre wahr ist, dass die Schrift klar ist in dem, was sie uns verstehen lassen möchte, gibt es trotzdem etliche Dinge, die sehr komplex sind und schwierig, so wie wir das erhalten haben. Das wird, so wie Katharina das gerade auch gesagt hat, in 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16 gesagt. Petrus sah das nämlich ganz genauso wie Katharina, dass der Paulus manchmal ein bisschen komplex schreiben kann. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Es ist ganz interessant, dass auch ein Apostel schon mit einem gewissen Niveau und einem tiefen Verständnis auch von dem, was Jesus gelehrt hat, selber konstatieren muss und sagen muss, was Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen. Aber wichtig ist, dass wir nicht diese Spannung, oder dass wir das nicht in eine Spannung bringen zur Klarheit der Schrift. Nur weil etwas schwer zu verstehen ist, bedeutet es nicht, dass es nicht klar sei. Dinge können sehr klar und eindeutig sein und trotzdem schwer zu verstehen. Es ist auch etwas anderes zu sagen, es ist unmöglich zu verstehen oder es ist schwer zu verstehen. Wenn ich mit meiner Tochter rede, die 9 Jahre alt ist, ich habe heute über ein Thema mit meiner Frau gesprochen, und Kinder haben ja bekanntlich immer solche Ohren. Gut, sie saß auch genau gegenüber von mir. Was sollte sie auch anders machen, als mir zuhören? Und sie, was redest du da? Und weil ich mich über eine Sache ziemlich echauffiert habe. Natürlich aus Gründen und immer gerecht. Und sie hat irgendwie bekümmert, dass mich was bekümmert. Aber sie hat es nicht verstanden. Ist das unklar gewesen, was ich gesagt habe? Nein, meine Frau hat jedes einzelne Wort verstanden, hat alles einordnen können. Sie hatte alle Hintergrundinformationen, die sie brauchte, um das Gesagte zu deuten und mitfühlen zu können. Meine Tochter stand ein bisschen so wie Ochs vom Berg und so. Irgendwie habe ich da gerade noch keinen Zugriff drauf. Aber das bedeutet nicht, dass meine Rede unklar war. Meine Rede war unmissverständlich klar. Also es gab keinen Konflikt in unserer Familie. Das passiert auch in Pastorenfamilien nie. Nee, darum ging es tatsächlich nicht. Wir müssen hier verstehen, dass Petrus nicht sagt, was Paulus schreibt, ist unmöglich zu verstehen. Er sagt nicht, Paulus hat Dinge geschrieben nach der ihm gegebenen Unklarheit, sondern der nach ihm gegebenen Weisheit, heißt es hier. Gott hat ihm Weisheit gegeben und nicht Unklarheit oder unverständige Gedanken, nur weil ich sie noch nicht sofort entschlüsseln kann. Wir werden uns die Gründe dafür anschauen, gleich auch noch. Bedeutet es nicht, dass es unklar ist. Es ist Weisheit, was vermittelt wird, aber es ist schwer zu verstehen, aber nicht unmöglich zu verstehen. Und so ist es auch bei einem Kind, wenn ich ein Thema bespreche in meiner Familie. Ich habe ja auch noch kleinere Kinder. Wenn die noch kleineren zuhören, dann haben die noch weniger Zugriff darauf, was ich gerade gesagt habe. Aber das bedeutet nicht, dass es unklar war. Es war klar, aber sie haben noch nicht gelernt zu hören, wie man richtig versteht. Sie brauchen eine Weile, um sich an das Vokabular zu gewöhnen und ihre Sinne zu trainieren und zu üben. Wenn du eine neue Sprache lernst zum Beispiel, eine Fremdsprache, dann ist alles in Klartext gesagt. Aber du verstehst noch kein Wort. Das heißt nicht, dass es unklar ist. Es ist klar, aber für dich noch schwierig. Aber wenn du deine Sinne übst und trainierst, wirst du irgendwann feststellen, das lag die ganze Zeit vor mir. Es war alles eindeutig und klar. Es sind keine unlösbaren Rätsel, die mir eben gerade gesagt wurden, sondern ich musste meine Sinne üben. Ich möchte Hebräer 5 dazu lesen und dann hattest du noch was zu sagen, ne? Ja, du kannst auch überlegen. Hebräer 5, Vers 13 bis 14. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das geht so etwas in die Richtung von Wilfriede, die er erzählt hatte. Sie ist schon lange im christlichen Geschäft dabei, folgt lange Jesus nach und merkt trotzdem, oh, hier ist ein Prozess. Ich verstehe jetzt Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe, aber nicht, weil es unmöglich ist, sondern weil es eine Entwicklung ist, die wir durchmachen, ein Prozess. Und genau das beschreibt die Bibel auch, dass wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann hat das ein prozessartiges, dann gibt es ein prozessartiges Wachstum unserer Nachfolge, auch unseres Verstehens. Es gibt keine Veränderung in der Klarheit Gottes, was er sagt, sondern auf unserer Seite gibt es einen Prozess, den wir nachvollziehen müssen. Und da, der André möchte was sagen, und das kann man auch nicht überspringen. Das ist etwas, wo man durch muss. Und das Problem ist, dass einige aber diese Steps nicht gehen wollen. Und deswegen bleiben sie immer in diesem Anfangsstadium und können nur mit Milch umgehen und können auch nach Jahren, sagen sie, ich verstehe einfach nicht. Immer wenn ich die Bibel aufschlage, dann hat das für mich keinen Sinn. Das ist alles wie ein Rätsel. Vielleicht liegt es daran, dass du einfach inkonsequent bist in der Zuführung der Nahrung. Wenn du aber immer wieder abbrichst und nicht durchziehst, dann hast du auch keine Gewöhnung und dadurch geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten und Bösen und bist immer davon abhängig, was andere Christen sagen. Versteht ihr, was ich meine? Wir kennen alle diese Christen und die sind auch nicht hier. Aber wir kennen Leute, die seit Jahren, seit Jahrzehnten können sie Jesus nachfolgen. Aber sie sind bei jeder herausfordernden Frage immer auf den anderen angewiesen, dass er ihnen sagen soll, was richtig und falsch ist. Dabei, wenn wir von der Klarheit der Heiligen Schrift ausgehen, dann können wir jemanden an die Hand nehmen und sagen, wusstest du, dass die Schrift klar ist? Und dann habe ich eine ganz andere Motivation, ihn da auch hineinzuführen und ihm auch eine Perspektive zu geben. Das muss kein Rätsel für dich bleiben, denn die Schrift ist klar. Okay, ich könnte jetzt noch weiter reden, aber lassen wir es mal. André. Dann lass uns in den nächsten Punkt gehen. Das ist allerdings bei Wayne Grudem in seiner Auflistung der allererste Punkt, den er bringt. Die Bibel bekräftigt häufig ihre eigene Klarheit. Die Bibel geht von solch einer Klarheit aus, dass sie sogar den Anspruch hat, dass das, was sie lehrt und das, was sie uns wissen lassen will, auch Kindern zugeführt werden soll. Und das soll etwas heißen. 5. Mose 6, 6 bis 7, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das finde ich eine ganz wichtigen Vers für diese Thematik der Klarheit. Natürlich ist vieles sehr komplex und übersteigt vielleicht noch die Vorstellungskraft von Kindern. Und trotzdem sagt die Bibel nicht, ja, das ist, sind alles Dinge, die Kinder nicht verstehen können. Also traktiere sie nicht damit, sondern erst wenn sie in das mündige Alter kommen, dann konfrontiere sie mit biblischer Wahrheit. Wir sind vielleicht manchmal überrascht, wie tief Kinder tatsächlich geistliche Wahrheiten erfassen können. Mit welcher Kreativität sie Gottes Wege erkennen können und aussprechen können, dass du dich manchmal fragst, wie kann ein Kind das so auf den Punkt bringen? Deswegen ist es wichtig, schon früh anzufangen, einfach diese Dinge zu sagen, als wenn sie das Selbstverständliche sind. Damit das Denken an diesen Wahrheiten anknüpfen kann. Das ist auch etwas, was wir sehen in der Predigtreihe, in der wir gerade stecken, im Matthäus-Evangelium. Jesus geht ja in den Tempel und wer besingt ihn? Nicht die Erwachsenen, Gebildeten, sondern Kinder singen ihm Hosanna, dem Sohn Davids. Es ist eigentlich total, Matthäus bürstet richtig gegen den Strich. Weil es eigentlich unüblich ist, dass Kinder mehr Erkenntnis haben. In den weltlichen Dingen ist es eigentlich andersrum. Aber hier stellt Jesus im Prinzip alles auf den Kopf. Ja, weil seine Herrschaft halt nicht von dieser Welt ist. Ich hatte eben gerade ein Buch recherchiert. Jetzt habe ich es hier wieder. Es hat ein bisschen einen sperrigen Titel. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen kinderfreundlicher gewählt. Aber so what? Theologie für Kinder. Ich lese das mit meinen Kindern. Das ist der Witz, weißt du, ich habe das gelesen, habe mich erstmal geärgert, denk so, gleich im Cover werden eigentlich meine Kinder irritiert, was ist denn Theologie? Und habe so gedacht, irgendwie habe ich so das Bedürfnis in mir, dieses Wort zu verändern. Aber warum eigentlich? Und dann habe ich mich, davon herausfordern lassen, habe so gedacht, warum müssen wir, wenn wir mit Kindern umgehen, immer alles so wachsweich bringen und sie nicht challengen. Kinder lieben es, herausgefordert zu werden. Begriffe zu hören und zu lernen. Dinge, die andere noch nicht wissen, auf einmal zu erkennen. Und wir haben es uns, so ist meine ganz eigene, sehr subjektiv, was ich jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, wir wollen den Kindern, gerade wenn es um geistliche Dinge geht, alles mundfertig geben und keinen Augenblick der Irritation in ihnen zumuten. Dankeschön, vielen Dank. Und das ist ein Problem. Die Kinder sind gewohnt, jeden Tag in der Schule mit ihren Lehrern lauter Zumutungen zu erleben. Und damit meine ich nicht die Lehrer, sondern die Lehrinhalte. Auch manche Lehrer können eine Zumutung sein. Aber ihr kennt das, dann kommt wieder ein Begriff. Du sitzt in Biologie, da kennst du nichts. Auf einmal kommt ein Wort und das musst du jetzt irgendwie füllen, das musst du irgendwie verstehen. Und ich habe mir gesagt, weil das schon auch, ich sag mal, recht niveauvoll, dieses Buch. Aber ich habe mir gesagt, das geht ungefähr, also ist recht ähnlich wie Wayne Grudem. Ich hätte das auch als Grundlage hier nehmen können. Hätten vielleicht auch einige noch mehr gefeiert. Theologie für Kinder. Ist auch für Erwachsene lesenswert. Jetzt komme ich hier wieder in so einen Werbeblock. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich auch mit meinen Kindern denen das einfach zumute, auch mit dem Wissen, sie werden nicht alles, was wir jetzt gerade gelesen haben, sofort blicken. Aber wenn ich es gar nicht tue, werden sie es niemals blicken. Deswegen muss ich irgendwann anfangen, ihre Synapsen zu trainieren. Keine Sorge, wir lesen nicht jeden Abend miteinander theologische Facharbeiten in unserer Familie. Und das hat auch gar nichts mit meinem Pastorendasein tatsächlich zu tun. Zurzeit lesen wir eher die Pilgerreise. Das ist eher allegorisch mit Bildern. Eine wunderbare Geschichte. Unbedingt lesen, kaufen, lesen, lesen, kaufen, verschenken, lesen. Wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Hier, 5. Mose 6, 6 bis 7. Den Kindern einschärfen. Die Bibel geht von einer Klarheit aus, die sogar den Kindern zugemutet werden soll. Und wichtig ist, dass wir hier nicht auf so eine Spur kommen, dass es einfach nur darum geht, gedankenlos irgendetwas zu wiederholen. Es gibt ja in einigen Religionen diese Praxis, dass ich gedankenlos rezitiere. Dann werden einfach irgendwelche Verse, und ich meine jetzt nicht Bibelverse, Verse von heiligen Schriften wiederholt, wiedergegeben. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, dass du es verstehst, sondern einfach, dass du es sprichst. So gibt es unter Muslimen zum Beispiel, sie wissen, der heilige Koran ist nur heilig im Arabischen. Wenn sie selber aus einem Land kommen, wo sie gar nicht Arabisch sprechen, können aber den ganzen Koran rezitieren auf Arabisch. Aber es ist nicht wichtig, dass sie verstehen, was dort steht, sondern dass sie einfach den Wortlaut wiederholen. Also da ist eine gewisse andere Betrachtungsweise auf heilige Schriften, inwiefern sie heilig sind und in welcher Art und Weise sie auch ihre Wirkung entfalten. Du musst sie gar nicht verstehen, du musst sie einfach nur wiederholen. Es hat ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber vielleicht easy runtergebrochen, eine eher etwas magischere Vorstellung von heiligen Schriften. Aber wir sagen nicht, in Gottes Wort liegt Kraft, weil sie wie Zauberformeln funktionieren, dass wir einfach irgendjemandem sagen, bet einfach das, wiederhol das und im Wort Gottes liegt Kraft und dann wird es Kraft in dein Leben entfalten. Das ist Esoterik. Wir sagen, da ist eine Kraft drin in den Worten. Warum? Weil dahinter eine Person steht, die das gesprochen hat und wir haben eine Beziehung zu dieser Person und durch diese Beziehung entfaltet sich Kraft in unserem Leben mittels dieser Worte. Amen. Also es geht nicht bei den Kindern jetzt hier darum, dass sie einfach nur lernen sollen, die Dinge einfach gedankenlos zu wiederholen. Im biblischen Glauben und das sehen wir zum Beispiel an folgenden Worten. In Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. Nicht nur die Kinder können einfältig sein, auch wir können das einfältig, unverständlich. Sie haben diese Kraft, dieses Kraftpotenzial, uns weise zu machen. Psalm 119, Vers 130, die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Das bedeutet, Gottes Wort ist nicht für die Gebildeten und Intellektuellen reserviert. Die Bibel hat das Potenzial, die Unverständigen weise zu machen. Und das geht nur dann, wenn sie klar genug ist, von Unverständigen auch verstanden zu werden. Das heißt hier nicht, der Weise wird dadurch noch weiser, sondern der Unverständige wird weise. Wenn ich dir gewisse Fachliteratur gebe zu irgendeinem spezifischen Thema, Katharina, jetzt habe ich dich jetzt hier vor der Linse, sie ist Ärztin. Sie könnten mir sicherlich aus ihrem Bücherregal ein Fachbuch von der Gynäkologie geben und es bleibt mir komplett verborgen, was in diesem Buch steht. Nicht nur, weil ich ein Mann bin, sondern weil ich auch damit überhaupt gar nichts anfangen kann. Das bedeutet, der Einfältige, der bleibt auch einfältig, nachdem er das gelesen hat. Weil es nicht für mich konzipiert ist. Es ist für den Studierten da, damit er noch tiefer in der Erkenntnis wächst. Aber mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, haben wir kein Wort an Intellektuelle, dass sie noch klüger werden. Auch wenn Intellektuelle klüger werden, wenn sie die Bibel lesen, ja. Aber die Bibel selber hat den Anspruch, dass der Unverständige weise wird. Das bedeutet, die Bibel selber macht uns große Hoffnung. Wenn du eine Nullnummer bist. Halleluja. Wenn du unverständig bist, dann... Und so wie einige, das gibt es tatsächlich häufig. Ich traue mich nicht an dieses Buch, weil ich vom Niveau noch so weit weg da bin, dass ich sowieso nichts verstehen werde. Nein, das ist nicht das Selbstbild dieses Buches. Das Selbstbild dieses Buches ist, du hast nichts vorzubringen, genau für dich ist dieses Buch gegeben. Du kannst damit lernen, weise zu werden. In einen Prozess zu kommen. Du musst nichts erstmal haben, auf dem du aufbauen kannst, wie bei einem Buch für Studierte, sondern es ist für den ganz einfachen Mann geschrieben und auch die Frau, dass man von dort aus aufbauen kann und im Verständnis auch wachsen kann. Bitte. 3. Mose, Sacharja, Hebräer und Offenbarung. Nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, die Klopper, die würde ich eher in die hintere Hälfte legen. Also Evangelien finde ich immer gut. Aber auch das 1. Mosebuch finde ich sehr, sehr gut. Tatsächlich das 1. Mosebuch, weil es auch sehr geschichtslastig ist. Im 1. Mosebuch werden unfassbar viele Grundlagen unserer menschlichen Existenz und der Idee, wer ist Gott, wie interagiert Gott mit Menschen. Dort wird sehr viel Fundamentales gelegt im 1. Buch Mose. Deswegen ist es gut, auch dort zu beginnen. Also ich persönlich bin nicht der Meinung, man sollte Leute erstmal vor dem Alten Testament bewahren, als wenn das irgendwie gefährlich in sich wäre. Ja, es ist schwerer zugänglich vielleicht für uns als das Neue Testament. Aber ja, die Evangelien, die Apostelgeschichte, Geschichtswerke, Geschichtsbücher halt. Okay, also ob das, das schwere Grad sozusagen des Verständnisses unterschiedlich ist? Ja. An folgendem Beispiel, ich mag deine Frage, und zwar an folgendem Beispiel. Wenn ich, wie ich vorhin sagte, ich spreche am Essenstisch, ich kann vielleicht sagen, gib mir die Butter, das ist eine ziemlich klare Ansage. Meine Tochter versteht, dass ich die Butter will. Wenn ich aber etwas sage, wo sie noch nicht geübt ist, in ihren Sinnen zu verstehen, heißt es nicht, dass ich unklar bin, sondern es ist noch für sie zu schwer zu verstehen. Aber es ist nicht unmöglich zu verstehen. Wenn ich mir Zeit nehme und sage, okay, Eleni, pass mal auf, wie soll ich dir das jetzt erklären? So, okay, das musst du wissen. Und das Wort bedeutet das. Und das ist heute passiert. Zack, hat sie alle Puzzleteile und versteht, das war eine klare Rede. Und insofern ist die Klarheit in beiden Aussagen da, aber das Verständnis ist unterschiedlich. Leg nochmal nach. Ja, richtig. Genau. Und deswegen darf auch der Unverständige sich an das Wort nähern und sich darin üben lassen und wird sehen, das Wort lässt mich nicht einfach fallen, sondern es wird mein Denken verändern und ich werde Gott immer mehr erfassen können, indem wie er sich präsentiert. Ja, ja. Aber nur weil man es nicht sofort versteht, heißt es nicht, dass es gar nicht möglich ist, es zu verstehen. Sowohl die Worte als auch der Zusammenhang. Dankeschön. Ja, tatsächlich ist in der Missionsarbeit, wenn Bibel verschriftlicht wird, manchmal sogar auch das erste Schriftstück überhaupt, was in der Sprache dann verfügbar ist, die Bibel oft auch ein Instrument, um lesen zu lernen und schreiben zu lernen. Ja, hat man auch früher in unseren Breitengraden gemacht, dass man durch die Bibel schreiben und lesen gelernt hat. Genau. Ich möchte gerne ein Zitat aus Seite 116 vorlesen, was Gudim schreibt und was ich finde uns sehr Mut machen soll. In einer Zeit, in der es gängig ist, dass Menschen uns erzählen, wie schwer es sei, die Bibel richtig auszulegen, sollten wir uns unbedingt daran erinnern, dass wir Jesus nicht ein einziges Mal in den Evangelien je etwas derartiges sagen hören. Doppelpunkt, ich verstehe, wie euer Problem entstand. Die Bibel äußert sich zu diesem Thema nicht ganz eindeutig. Stattdessen setzten seine Antworten immer voraus, ob er nun zu Gelehrten oder zum ungebildeten gemeinen Volk, also das Allgemeine, nicht das bösartige Gemeine, das gemeine Volk spricht, dass die Schuld für das Missverständnis einer Lehre der Bibel nicht der Bibel selbst zuzuschreiben ist, sondern denjenigen, die das, was geschrieben steht, missverstehen oder nicht anerkennen wollen. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, alles ist sofort von mir anerkannt oder richtig verstanden oder die Schrift oder die Bibel selber ist unklar in dem, was sie mitteilt. Und es ist ganz wichtig, dass wir, du bist gleich dran, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Zitat gut hören. Denn manchmal, sehr wichtig, manchmal werden Gemeinden auch unmündig gehalten, wenn Pastoren oder Lehrer Inhalte einpflanzen wollen in der Gemeinde und dann wird Kritik an den Inhalten immer damit abgefedert, wie das ist zu schwer zu verstehen. Du bist dazu nicht in der Lage, das zu fassen. Du musst mir vertrauen. Also die Komplexität und die Schwere der biblischen Aussage, vermeintliche Schwere oder Unmöglichkeit zu verstehen für den Laien, wird manchmal als Argument verwendet, um falsche Lehre in Gemeinde zu installieren. Dass dann auch heute in der modernen Theologie oft damit gearbeitet wird, das ist alles ganz anders und das wurde alles immer ganz falsch verstanden und das ist so schwer zu verstehen, aber ich habe diese mühevolle Arbeit als Akademiker für euch getan und das ist das Ergebnis und damit solltet ihr zufrieden sein. Diese Art und Weise der Vermittlung, es ist alles so schwer zu verstehen, kann sehr gefährlich werden. Da muss man sehr wachsam sein. Bitteschön. Gut, es gibt aber auch einige, die dann tatsächlich das erklären wollen und dann mit Winkelzügen arbeiten, wo du dann erschlagen bist von der intellektuellen Rede, dass du irgendwie da stehst und sagst, ich bin gar nicht in der Lage, auf diesem intellektuellen Niveau irgendwas zu entgegnen. Und das ist immer so, ich kenne einige, die trotzdem in der Lage sind, es zu erklären, aber sie flüchten sich aus den Texten in nebenwissenschaftliche Disziplinen, häufig die Forschung der Umwelt, damit ist jetzt nicht das Klima gemeint, sondern die Zeit um die Bibel herum. Was hat man dort alles noch gefunden? Was hat man dort alles erfahren? Und dann wird aus diesem Erkenntnisfundus so viel rangeholt, was vermeintlich sicher ist, und dann das, was du dort liest, komplett ins Gegenteil verkehrt. Dann denkst du, ja, da habe ich überhaupt gar keinen Zugriff zu. Du bist der Experte. Du sagst, dass es im Umfeld, dass es dort passiert, dass es dort passiert, dass es dort passiert. Und voilà, auf einmal haben wir ein ganz anderes Ergebnis, als wir vorher nur mit der Bibel alleine hatten. Auch hier noch einmal, ich bin überhaupt nicht gegen Umweltforschung, aber man muss immer vorsichtig sein, woher wird gerade ein Argument angeführt. Und wenn du immer wieder verklickert bekommst, das, was du jetzt gerade lernst, das kannst du dir eigentlich gar nicht selbst erarbeiten, sondern du bist angewiesen auf Experten. Vorsicht, Vorsicht. Und deswegen liebe ich dieses Zitat, weil er sagt, wo ist Jesus bei wirklich komplexen Fragestellungen, die ihm gestellt wurden, mal so losgegangen, ja, ihr wisst gar nicht, was damals so alles geschehen ist. Ich bringe ein bisschen Expertenwissen, damit der biblische Text jetzt auch mal Sinn ergibt. Sondern ohne Erklärung links und rechts konnte er einfach sagen, in dem Bibelwort ist uns das gesagt. Und deswegen zitiert auch Wayne Grudem aus dem Matthäusevangelium, wie Jesus es liebte zu antworten, habt ihr nicht gelesen? Und nicht, habt ihr nicht die Umwelt erforscht? Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Also, noch einmal, es ist überhaupt nicht schlimm, andere Disziplinen heranzuführen, weil sie tatsächlich uns eine große Erkenntnis geben können und unser Verständnis noch anreichern können. Und trotzdem muss man gleichzeitig vorsichtig sein, weil du mit Umweltforschung, was alles um den Bibeltext herum noch passiert sein könnte, kannst du, glaub mir, alles belegen. Alles belegen. Du kannst in jede Richtung einen Bibeltext biegen und lenken und schieben, wenn du nur irgendwelche Funde heranziehst, die irgendetwas belegen sollen. Zumal diese Funde auch nicht immer identisch sind, sondern manchmal auch widersprüchlich sind. So, okay, da ist noch eine Meldung. Im besten Fall ist man sich dessen nicht bewusst. Manchmal ist das so perfide, dass man sich sogar dessen bewusst ist. Ja, das ist das Üble. Genau, hier vorne. Dazu kommen wir jetzt gleich, Bruder. Ich möchte, bevor wir diesen Punkt überwinden, weil das ist eine gute Frage, warum muss er denn überhaupt erklären, wenn es doch klar ist? Ja. Also, bevor wir zu diesem Punkt kommen, noch ganz kurz erwähnt, was Grudem anführt, um die Klarheit der Bibel zu unterstreichen. Das finde ich wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, auch als ganz normale Gläubige, die eben nicht studiert sind und irgendwelche Abschlüsse haben. Das Neue Testament, die Briefe, an wen wurden sie überwiegend geschrieben? An Pastoren? An Leiter? Sondern an? Ah, es ist schon lauter, sehr gut. Genau, an Gemeinden, an Leute wie du und ich. Ganz Durchschnittstypen, wo alles dabei war. So der ganz einfache Mann und die ganz gebildete Frau, derjenige, der extrem tief im Gesetz Gottes unterwegs war und jedes Komma kannte, und der Neubekehrte, der noch nie etwas von Jahwe Gott gehört hat und von Jesus Christus. So alles ist in dieser Gemeinde vorhanden, in diesen Gemeinden vorhanden. Leute mit Hintergrundwissen oder ohne Hintergrundwissen. Und trotzdem sagt ein Paulus in Römer 15, Vers 4, an eine Gemeinde, die so durchmischt war, so wie wir es auch sind. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und er sagt, es ist nicht nur den vorbehalten, die halt schon tiefer und weiter sind, sondern es ist für uns alle verfügbar. Und Paulus hat die Erwartung, dass wenn ein Gläubiger damals, dass die Bibel seiner Zeit, das Alte Testament, in Griechisch gelesen hat, wer weiß noch, wie dieses griechische Alte Testament auch noch heißt? Und zwar die Septuaginta. Wow, hier, das sind Freaks hier. Sehr gut, ihr habt gut gelernt. Septuaginta, dass wenn sie das lesen, dass sie daraus eine geistliche Frucht haben können. Und nicht nur irgendwie eine Schicht oder Kaste in der Gemeinde. Und das sollte auch uns allen klar sein, wir alle, die wir uns die Schrift zu Gemüte führen, wir alle können davon profitieren. Und nicht nur die Leiter oder wer auch immer. Kommen wir zum nächsten Punkt. B, die sittlichen und geistlichen Eigenschaften, die für ein richtiges Verständnis benötigt werden. Grudem führt hier an, dass die Bibel für viele Menschen ein Rätsel bleibt. Das hat nicht seinen Grund im Zustand des Textes, sondern im Zustand des Herzens. Das Problem ist nicht auf der Seite Gottes, was er mir vermittelt, sondern es ist das Problem, was auf meiner Seite in meinem Herzen zu finden ist. Seite 117, dort schreibt er, die Fähigkeit, die Bibel richtig zu verstehen, ist eher eine moralische und geistliche als eine intellektuelle Fähigkeit. Deshalb braucht es das Wirken des Heiligen Geistes, um die Auswirkung der Sünde zu überwinden in unserem Leben. Weil die Sünde ist es, die uns verhindert, das, was Gott klar sagt, nachzuvollziehen, zu verstehen und dem auch zu folgen. Hast du dich bewusst dahin gesetzt? Ja, bitte. Ja, aber unser menschliches Herz hat eine grundsätzliche Aversion gegen das Göttliche. Wenn es nicht erneuert ist, erst recht. Aber selbst wenn es erneuert ist, finden wir uns trotzdem in Situationen wieder, wo das Fleisch gegen den Geist streitet. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns folgende drei Verse zu Gemüte führen, um dieses Prinzip zu verstehen, was die Grundvoraussetzung ist zum Verständnis dieser Klarheit und warum es manchmal nicht klar ist, obwohl es klar ist. 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Es ist nicht so, dass es nicht da ist, es ist nicht so, dass es nicht klar wäre, aber der natürliche Mensch, der widerstrebt dem, was von Gott kommt und er muss, so wie das Achim eben gerade richtig gesagt hat, er muss sich auch Gott unterordnen, er muss bereit sein, Gottes Autorität anzuerkennen, dass hier eine andere Herrschaft auf mein Herz Zugriff haben will. Und in dem Augenblick, wo ich mich vor Gott demütige, könnten wir auch sagen, werden wir merken, dass der Herr uns Gnade gibt. Aber wenn wir hochmütig bleiben, dann wird Gott was mit uns tun? Er wird uns widerstehen, anstatt Gnade zu geben. Es ist nicht so, dass die Gnade nicht verfügbar ist. Sie ist da. Es ist nicht so, dass es nicht klar wäre. Es ist klar, aber der natürliche Mensch hat ein Problem gegen diese Klarheit. Er will es nicht in dieser Art und Weise anerkennen. Nächster Vers, Markus 4, 11 bis 12. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Ein ganz, ganz, ganz komplexer Vers. Einige so. Und hier, das ist so eine klassische Stelle, wo der natürliche Mensch sagt, Moment. Und dann holen wir unsere Boxerhände raus und sagen, das kann doch so nicht sein. Auch hier müssen wir uns demütigen und sehen, Jesus spricht hier das verdorbene Herz derer an, die nicht glauben. Und für die die Botschaft vom Reich Gottes ein Rätsel bleibt. Aber nicht, weil es an sich unklar sei, aber ihr Herz ist in einem unerneuerten, verdorbenen Zustand, dass es nicht diese Reinheit erkennen kann. Ich hatte schon einmal gesagt, während wir durch Matthäus gegangen sind, das Matthäus-Evangelium, dass es so die falsche Idee unter uns Christen gibt, dass wir denken, Jesus hat deswegen in Gleichnissen so viel gesprochen, weil er einfach die Sprache der Leute sprechen wollte, damit alles einfacher zu verstehen sei. Jesus selber sagt genau das Gegenteil. Ich spreche in Gleichnissen, damit sie nicht verstehen und euch, die ihr zu mir gehört, erkläre ich noch mehr. Also ihr sollt die Gleichnisse verstehen und zu einigen rede ich ganz bewusst in Gleichnissen, dass sie eben nicht diesen Zugang haben. Also ist eher sogar teilweise ein Gerichtsakt, was Jesus tut, wenn er in Gleichnissen spricht. Nicht immer, nicht in jeder einzelnen Situation. Manchmal dient ein Gleichnis auch zur einfachen Veranschaulichung. Aber Jesus hat nicht deswegen immer in Gleichnissen gesprochen, weil er einfach so ein Illustrationsprediger ist, der einfach immer nette Bildchen verwenden möchte, damit alles einfacher zu verstehen sei. Das ist ein bisschen ein falsches Konzept, was wir von den Gleichnissen haben, aber das ist ein anderes Thema. Johannes 8, Vers 43, dort sagt Jesus auch zu seinen Feinden, zu seinen Gegnern, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und im nächsten Vers wird er sagen, dass sie Kinder des Teufels sind. Das zeigt, dass Jesus hat Klartext gesprochen, aber weil sie noch im Reich der Finsternis sind, ist ihr Denken und ihr ganzer Verstand, ihre ganze Gesinnung auch verfinstert, sodass sie das Licht auch gar nicht annehmen wollen, auch wenn es vor ihnen steht und scheint. Sie haben die Finsternis mehr lieb. Sie haben ihre eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen und Deutungen mehr lieb und wollen deswegen diese Dinge nicht auf sich wirken lassen. Wir kommen zu einem nächsten Punkt, der jetzt nochmal ganz konkret auf diese Frage eingeht. Warum missverstehen Menschen die Bibel? Jesus musste ja selber auch erleben, dass seine Jünger die biblische Wahrheit nicht verstanden. Aber nicht, weil es an und für sich unklar war, sondern wir sehen auch, weil die Zeit noch nicht reif war. Das, was gesagt wurde, war klar, aber in diesem Augenblick war die Zeit noch nicht reif. Johannes 12, Vers 16, dies verstanden seine Jünger, wo ist mein Stift hier? Da. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es geht jetzt hier nicht so sehr darum, was dort genau passiert, sondern um das Prinzip des Verstehens, wann es eintritt und warum Menschen die Bibel oder Aussagen von Jesus missverstehen. Hier ist auch die Zeit noch nicht reif in Johannes 13, Vers 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Bedeutet nicht, dass er unklar gesprochen hat, aber in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Zeit einfach noch nicht reif. Übrigens ist das auch oft mit biblischer Prophetie so. Im Alten Testament sind ganz viele Dinge gesagt, wo Gott kommuniziert hat, aber es müssen erst gewisse Dinge passieren, um die ganze Entfaltung der Botschaft zu erfassen. Die Zeit muss erst reif werden. Aber häufig, wie eben gerade schon angeführt, ist der Grund für das Missverstehen der klaren Worte Glaubensmangel oder Herzenshärtigkeit. Markus 6, Vers 52. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Lukas 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Warum missverstehen wir die Bibel? Es liegt manchmal daran, dass wir unverständlich sind und auch geblieben sind. manchmal, dass wir ungläubig sind, dass wir nicht mit Glauben an die Texte herangehen. Wir sollten nicht meinen, dass wir all diese dass wir sämtliche Eigenschaften, die uns am klaren Verständnis hindern, dass wir all diese Eigenschaften irgendwie mit unserer Bekehrung einfach hinter uns gelassen hätten. Und jetzt sind wir neue Geschöpfe, komplett alles in Reinform vor dem Herrn. Da gibt es so viele Dinge, an denen noch gearbeitet werden muss in unserem Leben. Ist es nicht so? Und das bedeutet, dass auch Jesus zu seinen Jüngern sagt, Leute, ihr seid träge. Ihr habt träge Herzen, an alles zu glauben. Ich finde ihn eine krasse Ansage. Ihr glaubt schon an vieles. Aber an alles zu glauben, seid ihr noch echt träge. Jo, okay, ich glaube, da sind wir alle irgendwie mit im Boot. Mal mehr, mal weniger. Wenn man sich so die Geschichte der ganzen Kirchen, und Lia hat es ja vorhin mit den Denominationen gesagt, wenn man da so sich das alles anschaut, so viele Gruppierungen, so viele Entwicklungen, die haben das geglaubt, die glauben das, wir glauben heute das, da kann es tatsächlich schwerfallen, die Klarheit der Bibel hochzuhalten und auch zu verteidigen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Lehre auch so ins Hintertreffen gerückt ist. Man mag so nicht so sehr von der Klarheit sprechen, weil so viele Dinge doch unklar sind. Aber ich glaube, das ist eine falsche Schlussfolgerung, denn Klarheit impliziert nicht, dass zwangsläufig alle übereinstimmen. Jesus hat einen sehr klaren Ruf getätigt und trotzdem waren nicht alle damit d'accord. Nicht alle haben übereingestimmt. Einige haben sich irgendwie einen anderen Reim drauf gemacht, aber der Grund liegt nicht in der Unklarheit, sondern liegt auf unserer Seite. Deswegen sollten wir, wenn wir die ganzen Entwicklungen sehen und die ganzen Irrungen und Wirrungen der Geschichte, sollten wir nicht sagen, naja, wir sehen es doch, die Schrift. Nee, sondern unser Herz ist so träge. Und wir sollten eigentlich noch mehr Gott suchen und ihm bitten, dass er unser Herz erneuert, uns einen festen Glauben gibt, alles zu glauben, was er versprochen hat, damit wir eben einen Fortschritt erleben und mehr Klarheit erkennen, die schon da ist. Und wir dürfen nicht irgendwie den Spieß umdrehen und sagen, naja, siehst du, die Bibel ist schuld für das, was wir in der Kirchengeschichte gesehen haben. Und Grudem vergleicht das, und das finde ich ganz schön, mit der Lehre der Autorität der Bibel, mit folgendem Vers, und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Obwohl wir bekräftigen, dass die Worte der Bibel alle Autorität von Gott selbst haben, sind wir uns auch bewusst, dass viele Menschen jene Autorität nicht anerkennen und sich ihr nicht unterwerfen. Nur weil es sehr viele ungehorsame Christen gibt, kommt auch nicht jemand daher und sagt, siehst du, die Bibel hat keine Autorität. Doch, sie hat schon die Autorität. Aber die Menschen widerstreben dieser Autorität. Wenn du dir die Sendschreiben anschaust, und Jesus muss ja in vielen Gemeinden echt richtig Klartext reden. Richtig Klartext. Wir haben vor einigen Jahren jedes Sendschreiben hier mal durchgeackert. War sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr spannend. Da kannst du doch nicht schlussfolgern, guck mal, wie es da in den Gemeinden aussieht. Also hat Jesus keine Autorität. Doch, er hat sie. Aber sie wird nicht anerkannt. Es wird nicht danach gelebt. Und das ist das Problem, was Jesus ja hat. Genauso mit der Klarheit der Bibel. Wir sollten nicht unseren Mangel irgendwie damit entschuldigen und den Fehler hier drin finden, sondern sehen, die Bibel sagt, dass sie klar ist. Jesus kommuniziert klar. Nur ich verstehe Dinge nicht. Er kommt zu einem, ich glaube, vorletzten Punkt, Punkt E, den ich auch sehr schön finde und auch sehr hilfreich für unser Verstehen, praktische Ermutigung aus dieser Lehre. Folgendes schreibt Grudem auf Seite 120. In keinem Falle haben wir die Freiheit zu behaupten, dass die Lehre der Bibel zu irgendeinem Thema verwirrend sei oder gar nicht richtig verstanden werden könne. In keinem Fall sollten wir denken, dass anhaltende Meinungsverschiedenheiten über ein Thema im Laufe der Kirchengeschichte bedeuten würde, dass wir unfähig wären, selbst zu einer richtigen Schlussfolgerung zu jenem Thema zu gelangen. Vielmehr sollten wir, wenn eine echte Sorge um irgendein solches Thema in unserem Leben aufkommt, aufrichtig Gottes Hilfe erbitten und dann zur Bibel greifen, sie mit unserer ganzen Fähigkeit und all unseren Kräften erforschen, und zwar in dem Glauben, dass Gott uns befähigen wird, sie richtig zu verstehen. Und in dieser Motivation, hab Vertrauen darin, dass Gott dich weiterführen wird, dass er dir mehr Weisheit und mehr Erkenntnis geben wird, mehr Blockaden aus deinem Leben überwinden wird, sagt er, was sind mögliche Ursachen trotzdem, dass es zu Meinungsverschiedenheiten unter Christen kommen kann, obwohl alle betend irgendwie unterwegs sind. Und das eine ist, dass wir versuchen, Erklärungen abzugeben, wo die Bibel selbst nichts zu sagt, wo sie einfach schweigt, wo wir aber versuchen, irgendwie etwas festzuzementieren, das sagt Gott, das will Gott, obwohl Gott selber sich gar nicht so explizit definitiv äußert. Und dort, wo wir in Themen kommen, wo wir merken, da argumentiere ich eigentlich viel mehr aus meiner Tradition, aus meinem Denken heraus, aber nicht unbedingt aus dem Wort Gottes. Wenn das der Fall ist, dann wollte Gott vielleicht an dieser Stelle nicht diese definitive Antwort und ich soll Ruhe walten lassen und auch unterschiedliche Haltungen auch akzeptieren. Das ist für ein Camp der Christen ziemlich schwer auszuhalten, wo immer alles, jedes Mühe und jedes Jota muss irgendwie geklärt sein, aber dabei gibt es ganz viele Bereiche, die sehr flexibel gehandhabt werden können. Johannes Calvin hat ein sehr schönes Zitat, was uns helfen kann. Das findet ihr jetzt nicht in der Dogmatik, also wieder extra Wissen. Johannes Calvin, ein Reformator, sagte Folgendes: Die Geheimnisse seines Willens, die bekannt werden sollen, hat Gott in seinem Wort offenbart. Diese Offenbarung ist zu unserem Besten und Wohlergehen. Darum sollten wir prinzipiell keine andere Erkenntnis herbeisehen als die, die er in seinem Wort dargelegt hat. Denn das würde bedeuten, dort zu gehen, wo kein Pfad ist, oder ein Licht in der Dunkelheit zu suchen. Die beste Regel ist es daher, nicht nur zu lernen, wohin Gott führt, sondern auch dort aufzuhören, nach Weisheit zu streben, wo er keine Erleuchtung mehr schenkt. Das ist so ein unglaublich weises Wort, was Calvin hier schreibt. Einige Christen wollen unbedingt, ich spreche mal bildlich aus, Gott etwas herauspressen an definitiver Antwort für eine ganz bestimmte Frage, wo Gott einfach nichts rauspressen lässt. Er sagt, habe ich nicht offenbart? Und wenn du weiterhin darin suchst, dann versuchst du auf einem Pfad zu laufen, wo einfach gar kein Licht ist. Lass es doch einfach sein. Chill mal. Auch das müssen einige Christen lernen, einfach mal zu chillen und einige Dinge einfach stehen zu lassen, dass Christen zu unterschiedlichen Schwerpunkten kommen in gewissen Fragestellungen. Das ist nicht heute unser Thema, welche Themen denn das so sein könnten, werden wir uns noch mit beschäftigen. Hier ist eine Meldung. Lasset die Spiele beginnen. Nein, wir beenden diese Spiele sofort. Hat sich trotzdem aus dem Fenster rausgelehnt. Respekt, Achim, aber sei dir mal gegönnt. Also, das ist ein Punkt, warum es trotzdem zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann. Wir versuchen, Erklärungen abzugeben, wo die Bibel einfach dazu schweigt. Sehr, sehr wichtig, müssen wir lernen, um reif zu werden. Einige werden nicht reif, weil sie immer über Dinge streiten, über die Gott nicht streitet. Und es ist ganz gefährlich, Menschen eine Freiheit zu entziehen, wo Gott ihnen Freiheiten gegeben hat. Das ist nicht witzig, dort Gebote aufzustellen und Satzungen, wo Gott gesagt hat, darin darfst du frei sein. Sehr, sehr gefährlich. Darin müssen wir unbedingt weise werden. Aber ein zweiter Fehler ist, oder eine zweite Ursache für Meinungsverschiedenheiten ist, wir begehen Fehler in der Auslegung. Und dort führt er an, aufgrund persönlicher Unzulänglichkeiten zum Beispiel, kommen wir zu einer falschen Schlussfolgerung. Nicht die Bibel ist unklar, aber mit der Haltung, wie ich zum Beispiel an den Text rangehe, bringt mich auf eine falsche Fährte, auf eine falsche Deutung. Und ich möchte einfach mal vier Dinge nennen, beispielhaft, die einen sehr starken Effekt haben auf eine falsche Auslegung von biblischen Texten. Stolz, dass ich mich einfach nicht unterordnen möchte. Mein Stolz kann mich dazu verleiten, Chef über den Text zu werden und dem Text im Prinzip zu gebieten, in welche Richtung er zu laufen hat. Das ist eine. Unglaube. Viele Dinge wurden schon wegargumentiert aus der Bibel, weil man einfach ungläubig ist, dass Dinge wahr sein könnten. Furcht. Angst. Angst vor dem, was ist, wenn das wahr wäre? Was ist, wenn das, was ich hier lese, wirklich so ist, wie es dort geschrieben steht? Furcht. Und das Vierte, das ist eigentlich ein Viertes und ein Fünftes in einem, Erfahrung oder auch Nichterfahrung. Manche Themen werden für wahr oder nicht wahr gehalten, weil man sie mit seiner Erfahrungswelt nicht abgleichen kann. Und was ich nicht erfahren habe, ist also auch nicht wahr. Ich muss mir also Argumente finden, die meine Nichterfahrung bestätigen. Da kann ja nicht sein, dass ich in einem Mangel lebe. Und deswegen brauche ich jetzt ein theologisches System, was mir meinen Mangel rechtfertigt. Versteht ihr, was ich meine? Auf der anderen Seite, nur weil ich gewisse Dinge erfahren habe, bedeutet das nicht, dass es automatisch jeder zu jeder Zeit und permanent erfahren muss. Und so können auch Erfahrungen einen sehr, sehr einseitigen Blick auf die Schrift geben, anstatt den ganzen Reichtum der Passagen zu einem gewissen Thema auch wirklich zur Kenntnis zu nehmen, die vielleicht auch konträr zu meiner ganz persönlichen Erfahrung sind. Erfahrung und Nichterfahrung, auch Nichterfahrung ist eine andere Form von Erfahrung, sind massive Begleiter beim Bibellesen. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Aber meine Erfahrung ist nicht der Chef der Bibelauslegung. Am Ende spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich die Dinge erfahren habe oder nicht erfahren habe, wenn ich herausfinden möchte, was Gottes Wort zu einem Thema sagt. Da fragt mich Gott, ja, und wie steht es aber mit deiner Erfahrung? Die ist nicht der heilige Standard, um zu definieren, was Gottes Wort sagt zu einer Sache oder nicht. Könnt ihr den Gedankengang irgendwie nachvollziehen? Einige nickende, einige schlafende Gedanken. Und trotzdem, es gibt weltweit, sagt Grudem, ein hohes Maß an Übereinstimmung, wo du auch hingehst, wenn du Christen kennenlernst, was für die Klarheit der Schrift spricht, dass du merkst, wir haben uns nie gesehen, wir sind in einer ganz anderen Kultur groß geworden. Du hast einfach nur die Bibel gelesen und bist zu diesen Schlussfolgerungen gekommen. Und dieses Maß an Übereinstimmung in den vielen zentralen Anliegen christlichen Glaubens ist heftig hoch. Was zeigt, die Menschen sind an die Bibel rangegangen und haben sie kindlich gelesen, kindlich geglaubt und sind zu ihren Schlussfolgerungen gekommen und haben dadurch eine hohe Einheit weltweit. 1. Johannes 2, Vers 26. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Punkt. 1. Johannes 2, Vers 26 bis 27. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Okay, ist ein bisschen komplex geschrieben, was der Johannes davor hat. Worauf er hinaus möchte, ist, du wurdest gesalbt mit dem Heiligen Geist und er ist dein Lehrer. Du hast es nicht nötig, dass dich jemand belehrt, sondern der Geist Gottes in dir hilft dir, die Dinge zu verstehen und dich auch zu verteidigen vor den Verführungen, die es da gibt. Also es ist ein ganz starkes Plädoyer von Johannes, Gott persönlich zu vertrauen, dass er mit mir ist und mir Dinge aufschlüsselt und erklärt. Ich bin nicht hilflos in den Kämpfen, sondern Gott ist mit mir. Das ist ein schöner Vers, der uns zum letzten Punkt bringt. Und zwar die Rolle der Gelehrten. Wenn das eben gerade wahr ist, was wir gelesen haben, wofür brauchen wir dann noch solche Gestalten wie hier vorne? Pastoren und Lehrer, was soll das denn eigentlich alles? Wenn die Bibel klar ist, jeder den Geist Gottes hat und jeder Zugriff hat, dann können wir uns doch ganz viel Geld sparen und alle Pastoren dieser Welt endlich entlassen. Das wollen wir natürlich alle nicht. Und ich bin Grudem sehr dankbar, dass er noch diese vier Punkte angereiht hat, um euch zu überzeugen, dass mein Berufsstand nicht ganz egal ist. Es gibt auch Brüdergemeinden, die haben keine Pastoren tatsächlich, ja, aber Gott hat sie trotzdem lieb. Die Brüder. Genau. So, warum brauchen wir keine Lehrer mehr, aber brauchen doch Lehrer? Und Grudem bringt vier Punkte, warum Lehrer trotzdem noch ihr Dasein fristen dürfen in der neutestamentlichen Gemeinde. Und diese vier Punkte, die gehen wir gleich nur kurz durch. Hier mal im Überblick. Sie können die Bibel klar lehren. Sie können neue Bereiche erforschen. Sie können die Lehren der Bibel gegen Angriffe effektiv verteidigen. Und sie können das Studium der Bibel zum Nutzen der Kirche ergänzen. Der erste Punkt ist, sie können die Bibel klar lehren. Wir sehen auch im Neuen Testament, dass Gott Ämter eingesetzt hat in der Kirche, obwohl alle den Heiligen Geist haben, die in einem besonderen Maße in dieser Art und Weise auch tätig sein sollen in der Lehre. Obwohl die Schrift klar ist, möchte Jesus Gaben austeilen. Hier sehen wir es in 1. Korinther 12, 28. Hier sind die Lehrer, da in der Mitte. Und in Epheser 4, Vers 11 hat Jesus Dienste installiert. Der sogenannte fünffältige Dienst ist vielleicht einigen ein Begriff. Dort als allerletztes, weil es die Demütigsten sind, die Lehrer in der Liste. Genau. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das war übrigens nicht ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe. Man muss ja immer aufpassen. Ja, der Pastor hat gesagt, ja. Und dann hast du irgendwas einfach so gesagt. Ne? Ja, genau. Lehrer sind immer die Demütigsten. Also, Gott gibt denen trotzdem eine Rolle und einen Schwerpunkt, dass sie in dieser Art und Weise besonders effektiv auch in der Lehre unterwegs sein sollen, auch wenn alle Gläubigen die Schrift in Klarheit zur Verfügung steht. Man könnte es vielleicht damit vergleichen, dass auch alle, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber könnt ihr selber prüfen. Jeder soll für die Gabe der Prophetie beten. Jedem steht es im Prinzip, eröffnet Paulus die Möglichkeit, dass jeder in der Lage ist, prophetisch zu reden. Und dennoch gibt es Menschen, die in einer besonderen Art und Weise im Prophetischen dienen. Okay, der zweite Punkt ist, sie können neue Bereiche erforschen. Da beschreibt er, es gibt zu jeder Zeit in der Geschichte neue aufkommende Fragen. Was ist gerade zum Beispiel ein hochbrisantes Thema, wo ihr sagen würdet, das hat die Welt vorher nie gesehen und Christen müssen sich vielleicht auch hiermit moralisch oder ethisch auseinandersetzen. So ganz kurz so. Außerirdische. Aber Außerirdische, das hatten wir schon länger. So, bitte? Massentierhaltung? Ja. Genderideologie? Ich biete ein Thema, künstliche Intelligenz. Was wolltest du, Andreas? Klimawandel, ganz genau. Und auf einmal hast du Themen, wo du denkst, was sagt denn die Bibel eigentlich dazu? Vorherige Generationen haben nicht in dieser Art und Weise darüber debattiert. Und Grudem sagt, Lehrer haben hier eine besondere Rolle, dass sie in diesen neuen Bereichen, die aufkommen, in einer besonderen Weise die Schrift erforschen und auch dem Leib dienen können und Zugang geben können für das, was Gott auch in diesen Fragen uns weitergeben kann. Corona. Du wolltest einfach nochmal reinhauen, ne? So. Einfach nochmal die Stimmung richtig eskalieren lassen. Corona. Ja, aber ja, komm, lass mal das. Gehen wir den nächsten Punkt. Sie können die Lehren der Bibel gegen Angriffe effektiv verteidigen. Ein wichtiger Punkt. Wir haben eben gerade in 1. Johannes 2 gehört, dass jeder von uns die Salbung hat, auch gerade in Bezug auf die Verführung, die zu jeder Zeit auch da war und Christen verführen wollte. Aber nicht jeder ist in der gleichen Art und Weise beauftragt, die Herde zu schützen vor solchen Attacken und Angriffen. Und Lehrer haben insbesondere hier die Aufgabe, einen Augenblick, haben hier insbesondere die Aufgabe, aktiv zu sein. Titus 1, Vers 9. Hier wird über den Ältesten oder den Leiter gesprochen, der an dem der Lehre gemäß einem zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. 2. Timotheus 2, Vers 25. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Also hier wieder eine Verteidigungsaktion. Titus 2, 7 bis 8, Anweisung an Titus, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und wisst ihr, manchmal, wenn es gewisse Inhalte gibt, gewisse Lehren, die die Runde machen, und Zugriff haben wollen auf unser Denken, auf den christlichen Glauben, spüren und wissen Christen, hier ist irgendwas fremdartig, nicht gut, es ist etwas, wovon ich mich fernhalten sollte, aber man hat vielleicht nicht die Fähigkeit, es zu artikulieren, in Worte zu kleiden. Man weiß nur, so ganz subtil, das ist nicht das, was ich von meinem Jesus gelernt habe. Vielleicht kennt ihr solche Momente. Und dann seid ihr froh, wenn jemand auf einmal in der Lage ist, verteidigend aufzutreten und zu sagen, und das sind die Argumente, warum das ungesund ist und wir uns davon fernhalten sollen. Und auf einmal merkst du, diese Person hat eine Sprache gefunden für das, was ich in mir hatte. Du hast die Salbung in dir, die dich bewahrt und beschützt hat, manchmal auch durch die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du einfach weißt, fernhalten. Aber du hast nicht das Rüstzeug und das Mittel, zur Verteidigung anzusetzen oder zum Gegenangriff. Und deswegen braucht es auch in der Gemeinde geschulte Lehrer, die apologetisch, also verteidigend arbeiten. Und zum Beispiel jetzt gerade, ich habe es schon öfter mal erwähnt, eine fette Sekte, die ihr Unwesen treibt, die Shincheon-Chi-Sekte. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, aus Korea. Super gefährlich und super viele gehen denen auf den Leim. Dort braucht es Leute, die sich damit auch intellektuell auseinandersetzen und dann auch die ganzen Argumente zerpflücken. Ein bibelfester Christ wird das hören, er wird vielleicht keine Argumente haben, aber er weiß, das ist nicht gesund und da kommen fremde Lehren. Aber er kann es nicht artikulieren. Deswegen braucht es Leute, die da zur Hilfe kommen und dann die Dinge auch gut darlegen können. Und da sind die Gaben einfach unterschiedlich. Da, bitteschön. Richtig. Deswegen ist die ganze Einheit, die wir vorher uns angeschaut haben, so wichtig, dass die Bibel nicht nur klar ist für die Elite, sondern für uns alle. Und die Schlussfolgerung ganz zum Schluss, die Grudem ziehen wird, wird nochmal in diese Kerbe hauen. Was ist, wenn wir uns zu sehr abhängig machen von Einzelfiguren. Aber da gehen wir gleich drauf und setzen jetzt auch schon zur Landung an, denn es ist auch schon Zeit. Letzter Punkt. Sie können das Studium der Bibel zum Nutzen der Kirche ergänzen. Und ich möchte jetzt, um diesen Punkt zu erklären, ein Zitat euch vorlesen von Timothy Keller. Er spricht mir sehr aus dem Herzen und ich hoffe, dass zumindest diejenigen, die in der Christusgemeinde schon seit einigen Jahren sind, dass sie ein bisschen da anknüpfen können an dem, was er da sagt. Wenn nicht, dann habe ich irgendwas ganz falsch gemacht, aber ich hoffe es. Timothy Keller schreibt, regelmäßige Textpredigten, also er meint Vers für Vers, regelmäßige Textpredigten sind eine gute Anleitung zum persönlichen Bibellesen. Die Hörer lernen es, selber ihre Bibel zu lesen und sich Texte zu erschließen. Sie lernen es, auf Besonderheiten eines Textes zu achten und den Gesamtzusammenhang der Bibel besser zu verstehen. Sie werden erfahrenere und sensiblere Bibelleser. Das ist auch so irgendwie meine Hoffnung, dass wenn du über Jahre jetzt im Matthäusevangelium mit mir hängst, dass du durch das Lesen Vers für Vers merkst, ah, hier bleibt er stehen. Ah, das ist ein Signalwort. Ah, das ist ein Rückbezug da drauf. Dass du selber dann irgendwann mal beim Bibellesen, also nicht den Waldemar auf deiner Schulter hast, darum geht es mir jetzt nicht, sondern du hast ja die Salbung in dir, da brauchst du nicht den Waldemar auf deiner Schulter, sondern dass du gewisse Prinzipien gelernt hast und merkst, ah, das habe ich schon mal gehört, in dieser Art und Weise wird mit einem Text umgegangen. Und im Prinzip ist das, was wir Sonntag für Sonntag machen, begleitetes Bibellesen. Begleitetes Bibellesen. Oder betreutes, nicht betreutes Wohnen, betreutes Bibellesen. Das ist sehr gut, sehr gut. Richtig gut, richtig gut. In Liebe betreut. Betreutes, das schreibe ich hier hin, betreutes Bibellesen. Das ist super gut. So sollten Predigten sein. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Themenpredigten, mache ich ja auch hier und dort. Aber ihr werdet den Unterschied feststellen, wenn ihr 10 Jahre lang in einer Gemeinde seid, wo es nur punktuelle Themenpredigten, mal hier, mal dort, mal dies, mal das gibt. Du wirst keine Sensibilität bekommen dafür, wie das Buch arbeitet. Aber wenn du 10 Jahre lang, einige sind hier schon auch mehr als 10 Jahre dabei, wie Frieda, Wilfriede. Heiko, da. Weißt du, du sitzt halt immer in der letzten Reihe. So, das ist selber schuld. Ja, ich habe jetzt den besten Blick auf dich. Heiko. Und zwar, also wenn ihr richtig Bibel lesen wollt, dann müsst ihr Heiko fragen, der weiß es. Wenn du 10 Jahre lang geübt bist darin, die Verse so aufzudröseln, dann wird das hoffentlich zumindest etwas auch mit deinem eigenen Bibel lesen machen und insofern können Lehrer das Studium der Bibel zum Nutzen der Kirche ergänzen. Wir schließen mit folgendem Zitat von Grudem. Es geht jetzt so auch in deine Richtung, dass die Gefahr ja auch von Lehrern ausgehen kann. Zu diesen Funktionen gehört jedoch nicht das Recht für die Kirche als Ganze zu entscheiden, was wahre und falsche Lehre ist oder welches das angemessene Verhalten in einer schwierigen Lage ist. Es geht jetzt hier um die angestellten Lehrer, ja? Falls ein solches Recht formal ausgebildeten Bibelgelehrten vorbehalten wäre, dann würden sie zu einer herrschenden Elite in der Kirche werden. Der Prozess der Entscheidungsfindung für die Kirche muss den Amtsträgern der Kirche vorbehalten sein, ob sie nun Gelehrte sind oder nicht. Und in Klammern, weil jetzt geht es um Gemeindeformen, wie werden Gemeinden geleitet? Von Amtsträgern oder von der Gesamtgemeinde? Und in einer kongregationalistischen Form der Gemeindeversammlung, wie Baptistengemeinden oder FEGs, Pfingstgemeinden, überwiegend oder mehr oder weniger, und in einer kongregationalistischen Form der Gemeindeverfassung nicht nur den Amtsträgern, sondern auch den Gliedern der Gemeinde als Ganzer. Okay, worum geht es hier? Die Lehrer haben ihren Platz, sie sollen zum Segen wirken, sie sollen verteidigen, sie sollen lehren, sie sollen ergänzen. aber sie sollen nicht zu einer eigenen Kaste werden, dass wir nur ihnen vertrauen und dass in jeder Fragestellung, was richtig und falsch ist, wie wir uns verhalten sollen, wie wir nicht, was wir glauben sollen, was wir nicht glauben sollen, dass wir alleine auf sie hören, sondern allen, denen dieses Recht auch zusteht. Einige Kirchen funktionieren so, dass sie sagen, die Ältesten machen das. In anderen Gemeinden ist, alle sind gefragt. Jeder von uns soll mit seiner Bibel in der Hand prüfen und sich auch zu Wort melden und kann auch intervenieren, wenn es hier zu einem schwerwiegenden Problem kommt. Und deswegen, was ein bisschen für uns vielleicht taglich ist, wenn wir dieses Zitat lesen, ist dieses Wort Amtsträger. Hä, die Amtsträger sind doch dann die Elite. Nee, nee, das meint er nicht. Ein Amtsträger, ein Ältester, kann ein Laie sein oder auch ein Hauptamtlicher. Und deswegen, was wir auch in unserer Gemeinde pflegen, ihr habt unseren Bruder Dani Pockem vielleicht letztens auch gehört, er hat mal zu den Mitgliedern gesagt, es ist nicht gut, wenn die Leitung der Gemeinde alleine bei den hauptamtlichen Pastoren liegt. Sondern es braucht ehrenamtliche Älteste, die auch im Boot sitzen und auch, ich nenne jetzt mal dieses Wort, auch Machtanteile haben. Oh, das hört sich so super politisch an, aber ist nur gesund. Damit es nicht zu einem elitären Kreis wird, das sind die Geschulten, das sind die Gebildeten, die können etwas sagen, der Rest nicht. Nein, das ist nicht so Gottes Vorstellung. Sie haben ihren Wert, aber sie sollen auch nicht erhöht werden oder überhöht werden. Der Leib als Ganzes ist gefragt. Und ich habe meine abschließende Bemerkung gerade heute wieder erlebt, dass ein Laie zu mir sagte, er könne bei kritischen Lehrfragen nichts sagen, nichts beitragen, weil er ja kein Theologe sei. Und ich habe gedacht, ich will aber, dass du etwas dazu sagst und ich will auch, dass du deinen Mund dazu öffnest, egal ob du ein Theologe bist oder ein Nicht-Theologe. Warum möchte ich das? Und jetzt merken wir vielleicht, warum diese Einheit so wichtig ist, weil die Schrift klar ist. Aber wenn du einfach sagst, ja, ich kann dazu nichts sagen, ich bin ja kein Theologe, dann machst du es dir leicht und sagst einfach, die anderen sind verantwortlich, ich aber nicht. Und eigentlich verkündigst du damit, Gott ist zu mir nicht so klar wie zu den Theologen. Und da habe ich so gedacht, so soll es aber nicht sein. Amen. Amen.